Die Presse.
Wie ich mich so in den letzten Jahren überlegt habe, wo könnte ich meine politische Karriere fortsetzen, da blieben für mich eigentlich nur die Neos über. Natürlich hat es die intern gegeben, da der ein oder andere schon eine Meinung zu meiner Person gehabt, die jetzt nicht unbedingt für mich positiv war. Ich glaube, wenn man die Schulungen der FPÖ genossen hat durch das Freiheitliche Bildungsinstitut und durch die anderen ganzen Rhetoriktrainer, die man hat, ja, dann wird man sich das abgewöhnen müssen.
Alexis Pascutini war einmal große Nachwuchshoffnung der FPÖ. Heute kandidiert er für die Neos in Graz. Seit Ende März steht fest, bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni tritt er auf Listenplatz 3 an. Der politische Weg von Blau zu Pink ist schon als Schlagzeile ungewöhnlich genug. Spannender ist aber die Frage, wie glaubwürdig so ein Farbwechsel eigentlich ist. Was bleibt von 10 Jahren bei der FPÖ? Was nimmt man aus so einer politischen Sozialisation mit? In Sprache, Stil und Haltung? Und gibt es da vielleicht auch Menschen, die ihm bis heute nicht ganz abnehmen, dass sich alte Prägungen so einfach abstreifen lassen? Das ist, was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und eine der Hosts unseres Nachrichtenpodcasts. In Folge 1 haben wir gehört, wie Alexis Pascutini mit 15 Jahren ins Umfeld der FPÖ kam und mit 16 in die Partei eingetreten ist und dort rasch aufsteigen konnte, bis es 2022 dann zum Bruch gekommen ist.
In meiner damaligen jugendlichen Naivität war Heinz-Christian Strache und die FPÖ die Partei, die das anders machen wollte. Ich habe das geglaubt und bin dann relativ früh eben mit 14, 15 in das Umfeld der Freiheitlichen Partei Österreichs gekommen, in Knittelfeld, und dann eben auch mit 16 Jahren beigetreten.
Wenn Sie Folge 1 verpasst haben, können Sie diese nachhören überall, wo es Podcasts gibt. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Pascutini war seit 2022 parteifrei im Gemeinderat von Graz, bevor er bei den Neos angedockt hat. Trotzdem beschäftigt mich bei unserem Gespräch genau diese Frage der Glaubwürdigkeit. Er ist ein geschickter Rhetoriker. Man hört, dass er früh gelernt hat, politische Botschaften zu setzen. Also wollte ich zunächst einmal von ihm wissen, muss man sich die Art, wie ein FPÖ-Politiker spricht, erst wieder abtrainieren?
Wenn man die Schulungen der FPÖ genossen hat durch das Freiheitliche Bildungsinstitut und durch die anderen ganzen Rhetoriktrainer, die man hat, ja, dann wird man sich das abgewöhnen müssen. Ich war nie in einer Rhetorikschulung, habe nie irgendeinen Kurs beim FBI besucht, bin jemand, der nie irgendwelche rhetorischen Schulungen gehabt hatte und der auch immer darauf geachtet
hat. Aber Sie waren sehr lange sehr jung in der Partei und haben natürlich gelernt von den Menschen, die Sie ja nicht einmal gut gefunden
haben. Ja, ich habe versucht, von vielen Menschen zu lernen. Also ich sage, meine Rhetorik war immer eine, die ich versucht habe weiterzuentwickeln, aber natürlich auch, ich habe versucht, nie untergriffig zu sein. Ich habe versucht, in der täglichen politischen Arbeit mit allen zusammenzuarbeiten, und das war jetzt auch gerade auf kommunaler Ebene wirklich jede Partei.
Also ich ja, und hier kann man jetzt etwas hören, das sich durch unser Gespräch zieht. Pascutini beantwortet meine Frage nicht direkt, sondern weicht auf seine kommunalpolitische Arbeit und die Zusammenarbeit, die natürlich gute Zusammenarbeit, mit anderen Parteien aus. Er versucht also klarzumachen, den klassischen FPÖ-Sprech habe er sich nie ganz zu eigen gemacht. Die Neos in Graz hat Pascutinis Rhetorik jedenfalls nicht abgeschreckt. Seit der Mitgliederversammlung im März steht fest, dass er auf Platz 3 der Liste für die Grazer Gemeinderatswahl im Juni kandidiert, hinter Spitzenkandidat Philipp Pointner und Verena Garber. Auffällig ist dabei, Pascutini lobt immer wieder nicht nur die ehemalige Neos-Abgeordnete Stefanie Crisper, sondern auch ÖVP-Mann Andreas Hanger für deren Arbeit im Urausschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch. Für viele stellt sich deshalb die Frage, warum dockt einer wie er am Ende bei den Neos an und nicht bei der ÖVP?
Zum einen, also das Lob steht beiden zu. Also da bin ich immer sehr, sehr fair. Also ich erwähne jetzt nicht die eine Person und die andere nicht aus irgendwelchen strategischen Erwägungen. Ich war damals sehr, sehr froh, dass die Stefanie Crisper als Abgeordnete über Jahre hinweg diesen Skandal quasi begleitet hat und immer wieder mit kritischen Anfragen da Druck ausgeübt hat. Und zum anderen war ich dem Abgeordneten Hanger dankbar, dass der diese ganze Causa in den Urschuss gebracht hat und dafür auch ein ehrliches Interesse gezeigt hat, diese Missstände, die die FPÖ betreffen, aufzuklären. Also für mich war es nur fair und, ich sag, ehrlich, alle zu nennen, die sich an dieser Causa, die versucht, um diese Causa aufzuklären. Da kann man auch in diesem Atemzug den steirischen Abgeordneten von den Grünen, den Lambert Schönleitner, nennen. Ja. Also da waren verschiedene Parteien involviert und verschiedene Abgeordnete haben sich da ihre Sporen in der Aufklärung verdient. Da möchte ich fair bleiben. Für mich war mit 2022, 2023 klar, wenn ich noch einmal politisch etwas Neues anfange, dann muss ich davon sehr, sehr überzeugt sein. Das ist natürlich die Erfahrungen aus der Vergangenheit, die sind mit eingeflossen. Man hat da natürlich auch im täglichen politischen Betrieb, gerade in Graz, sehr, sehr viel gesehen, sehr, sehr viel mitbekommen. Und was spannenderweise passiert ist, also man hat mich dann sehr, sehr schnell in die Nähe der ÖVP gerückt, über Jahre hinweg. Ja. Was für mich ein bisschen überraschend war, weil ich immer, wie ich noch als Bezirksvorsteher, Stellvertreter tätig war in der Periode 2017 und bis 2021, ich war eigentlich ein vehementer Gegner von der regierenden ÖVP und Bürgermeister Nagel, weil für mich da sehr, sehr viele Dinge einfach nicht richtig gelaufen sind. Deswegen hat es mich verwundert, dass man mich dann gleich in diese Ecke verordnet und eigentlich sehr, sehr viele damit fix gerechnet haben, dass ich zur ÖVP gehen werde. Für mich war allerdings in den letzten Jahren, wenn ich mir das alles so anschaue, was in Österreich passiert, auf den verschiedenen Ebenen passiert, war für mich eigentlich nur eine Partei, die wirklich für mich überzeugend für Transparenz, für einen sorgsamen Umgang mit öffentlichen Geldern eingetreten ist. Das waren die NEOS. Und gerade in Graz waren die NEOS aufgrund ihrer Größe auch die Partei, die den Kontrollausschussvorsitz innehatten mit dem Magister Philipp Beuntner, dem Fraktionsführer der NEOS in Graz. Das war für mich einfach jemand, der das mit voller Überzeugung vertreten hat, was Steuergeld betrifft, was den sorgsamen Umgang damit betrifft, was Transparenz betrifft, was die Aufklärung von Missständen betrifft. Und das war für mich einfach sehr überzeugend.
Ist das, also wenn Sie sagen Transparenz, Umgang mit öffentlichen Geldern, sind das die beiden zentralen Argumente? Wo fühlen Sie sich denn da auch ideologisch abgeholt bei der Partei?
Genau, das ist für mich einfach wichtig, dass man mit den Mitteln, die uns der Steuerzahler zur Verfügung stellt, dass wir mit diesen Mitteln sehr, sehr sorgsam arbeiten. Natürlich darüber hinaus haben die NEOS in Graz mit ihrer Kritik, die sie über Jahre geäußert haben, sehr, sehr recht, was den Umgang mit Geldern betrifft. Ich sage jetzt außerhalb von Strafrechtskausen. Ja, also auch der normale tägliche Betrieb, also ist in Graz, sage ich, weit davon entfernt, ressourcenschonend und wirtschaftlich effektiv und effizient abgewickelt zu werden. Wir haben in Graz ein riesiges Schuldenproblem, das die NEOS seit vielen Jahren sehr, sehr richtig thematisieren. Wir haben natürlich auch im Land Steiermark ein richtiges Schuldenproblem. Wir verspielen da gerade die Zukunft unserer Kinder. Und ich habe für mich selbst, wie ich mich so in den letzten Jahren überlegt habe, wo könnte ich meine politische Karriere fortsetzen und wo wäre das auch authentisch und für den Wähler überzeugend, da blieben für mich eigentlich nur die NEOS über. Und man muss ja schon auch eines sagen, dieser Wechsel, der ist natürlich medial aufgeschlagen, ich sage im Frühjahr dieses Jahres. Nur für mich sind Entscheidungen schon sehr, sehr viel früher gefallen. Das trägt man dann natürlich nicht gleich nach außen. Nur für mich war ganz klar, nach meinem Ausscheiden aus der FPÖ, ich trete jetzt nicht einer neu gegründeten Bürgerliste bei, die meine Kollegin Claudia Schönbacher gegründet hat, wenn das dann die FPÖ 2.0 wird. Ja, ich habe mich ja nicht nur, was den Umgang mit Steuergeld betrifft, von der FPÖ distanziert, sondern ich habe mich ja auch mit den Werten und mit den anderen Dingen, die die FPÖ so vor sich herträgt, mit der Zeit distanziert, weil man einfach sieht, vieles davon ist schlichtweg nicht ehrlich, vieles davon ist jetzt gerade halt einfach Thema der Partei, weil die Mehrheit der Bevölkerung das so möchte. Man dreht sich da oft wie eine Fahne im Wind. Und für mich war einfach wichtig, wenn ich einen Neustart versuche und versuche, mich wo einzubringen, dass das dann wirklich ehrlich ist, dass es überzeugend ist und dass ich dahinter stehen kann. Und das war mir nur bei den NEOS möglich.
Gut, aber wie ist das eigentlich umgekehrt? Gibt es Ressentiments innerhalb der NEOS gegen Pascuttini und damit einen früher politisch weit rechts stehenden Kandidaten?
Ja, ganz sicher gab es die und ich sage, diese Kritik, also wenn es die nicht gegeben hätte, hätte mich das auch überrascht. Also weil ich jetzt ja gerade, wie ich mich mit den NEOS auseinandergesetzt habe, doch gemerkt habe, dass das sehr, sehr viele, sehr, sehr kritische Menschen sind, Menschen, die Dinge hinterfragen, die jetzt nicht blind der Partei nachlaufen. Also mich hätte das sehr gewundert, wenn es diese Kritik nicht gegeben hätte. Und natürlich hat es die intern gegeben. Da hat der ein oder andere schon eine Meinung zu meiner Person gehabt, die jetzt nicht unbedingt für mich positiv war, aber die ich eben vollkommen zugestehe. Und was mir gelungen ist im Rahmen der Vorwahl, also das ist ein dreistufiges Wahlsystem, doch einen Teil der NEOS-Mitglieder, das war die Stufe 3, zu überzeugen, dass sie für mich votiert haben, bin dann Zweiter geworden bei dieser letzten Stufe der Vorwahl, was dann schlussendlich für den dritten Platz auf der Wahlliste gereicht hat. Also ich habe eine Überzeugungsarbeit geleistet, die gut war, die natürlich noch nicht alle überzeugt hat, Aber das ist meine Aufgabe in den nächsten Monaten und Jahren. Was mir schon wichtig ist zu betonen, also der Wechsel an und für sich, ja, also ich bin ja nicht direkt von der FPÖ zu den NEOS rüber gewechselt, ja, das wäre wahrscheinlich etwas, was nicht sehr glaubwürdig gewesen wäre. Ich bin 2022 aus der Partei rausgeworfen worden, nur ich vergleiche das jetzt wie mit einer Scheidung. Also wenn dann der Richter schlussendlich am Bezirksgericht die Scheidung sozusagen mit Urteil verkündet, da ist ja die Distanzierung zwischen den beiden Personen, die sich scheiden lassen, die ist ja schon über Jahre hinweg davor passiert. Und so war es auch mit mir und der FPÖ. Und so war eigentlich dieser Oktober 2022 nur der Endpunkt einer über Jahre hinweg folgenden Distanzierung. Ja. Und danach waren es ja immerhin noch weitere 3 Jahre, wo ich für mich überlegt habe, was mache ich mit meinem Leben, wie gehe ich politisch, welchen Weg gehe ich politisch weiter, wo sehe ich eine Zukunft, wo fühle ich mich aufgehoben. Und dann habe ich natürlich auch versucht, sei es das Abstimmungsverhalten im Gemeinderat, aber sei es auch meine tagtägliche politische Arbeit, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass ich eigentlich jemand bin, der eine gute sachpolitische Arbeit leistet.
Manche Ihrer Kritiker, auch außerhalb der FPÖ, werfen Ihnen jetzt Selbstdarstellung vor. Es war auffallend, dass Sie gerade im vergangenen Jahr 2025 in sehr vielen Podcasts zu Gast waren, beim Standard, in der Dunkelkammer und so weiter und immer wieder auch die Geschichte erzählt haben von ihrem Karriereschritten in der FPÖ, von dem Ausschluss und den Skandalen in der Grazer FPÖ. Können Sie dem was abgewinnen? Ist da was dran an der Kritik, dass Sie sich hier nur inszenieren wollen?
Also dem kann ich entgegenhalten. Überall, wo ich eingeladen werde, gehe ich auch hin. Also ich sage, es muss immer eine Einladung geben, sonst kann man einen Podcast nicht aufzeichnen. Also ich sage, ich habe mich immer gefreut, wenn jemand gesagt hat, komm zu uns, erzähl uns deine Geschichte. Wobei ich auch eines sage, gerade die Kritiker, die das kritisieren, wenn sie aus der FPÖ kommen, ja, die würde ich einmal einladen, auch an diesen Podcast-Formaten teilzunehmen. Ja, weil wenn jetzt ein Podcast-Format vom Standard zu Burschenschaften und zur FPÖ gemacht wird und jeder aus den Burschenschaften und von der FPÖ sagt ab, ja, dann darf man sich nicht darüber aufregen, dass dann ich hingehe oder dass halt sie nicht zu Wort kommen. Das war das etwas, was ich sehr, sehr oft gespürt habe. Und was auch die Dunkelkammer-Podcast zum Beispiel betrifft, wo ja dieser Skandal sehr detailliert aufgearbeitet wurde, dort hätte ich es mir gewünscht, dass nicht nur ich rede, weil das ist ja meine Seite der Geschichte, sondern dass dort auch einmal der Landeshauptmann Mario Kunasek Stellung nimmt. Und etwas sehr Bemerkenswertes ist ja vor kurzem passiert, gar nicht so lange her, im Dezember, da wollte ein Redakteur der kleinen Zeitung diesen FPÖ-Finanzskandal groß thematisieren mit mir und Mario Kunasek in einem direkten Duell sozusagen, also Live-Podcast. Wirklich, wir besprechen die Verantwortlichkeiten in der FPÖ-Graz-Affäre durch. Die Zuseher können sich dann ihr eigenes Bild machen. Das wurde von Seiten des Herrn Landeshauptmanns abgelehnt. Wie schon die Jahre zuvor will man das natürlich nicht öffentlich thematisieren. Und mit Verlaub, wen sollte das mit mir jemand besprechen, der auch wirklich die Verantwortung in der FPÖ hatte und nicht jetzt irgendein Anwalt, der geschickt wird oder andere Protagonisten wie der Gerald Gross. Dafür gebe ich mich nicht her. Aber dass man das seriös einmal in einem Podcast aufarbeitet, das hätte ich mir immer gewünscht, würde ich mir auch nach wie vor wünschen. Man macht es nur nicht, weil man natürlich weiß, dass ich mit Fakten diese Personen, die dann kommen, konfrontieren werde und natürlich da das ein oder andere Unangenehme noch schlummert. Aber alles in allem, ich habe in den letzten Jahren nur das getan, was ich für richtig gehalten habe, was auch dem Steuerzahler etwas gebracht hat, nämlich dass dieser Finanzskandal aufgeklärt wird. Und wenn mich jemand eingeladen hat, darüber zu reden, oder wenn jemand angefragt hat um eine Stellungnahme für einen Bericht oder dergleichen, habe ich die natürlich immer gerne abgegeben, weil es mir auch wichtig war, auf das eigentliche Thema aufmerksam zu machen. Das bin ja nicht ich, aber das ist ja nicht meine politische Karriere, sondern das ist ja wirklich der mutmaßliche Missbrauch von Steuergeldern und eine gewaltige Finanzaffäre, die zahlreiche andere, ich sag, schwerkriminelle Nebenstränge hat. Ja, da haben wir noch nicht über die Crystal Meth Affäre gesprochen, die es in Graz gegeben hat. Da haben wir noch nicht über den Herrn Roland Lohr gesprochen mit seinem widerwärtigen Missbrauchsmaterial, das er auf seinem Laptop hatte. Da haben wir über so viele andere Dinge noch nicht gesprochen, über die Finanzierung von Vereinen. Da haben wir noch nicht darüber gesprochen, was das Ganze mit der identitären Bewegung zu tun hat. Also da gibt's noch so viel, was man eigentlich aufarbeiten müsste. Und darauf möchte ich das Licht legen. Meine Person ist da nur das Sprachrohr.
Okay, die Grazer Volkspartei, glaube ich, war das, ich bin mir nicht sicher, glaube es ist die Grazer Volkspartei, hat auf Social Media zuletzt dann auch Stimmung gegen sie gemacht und gemeint, wer die NEOS wählt, der bekommt auch was Blaues oder die FPÖ und hat damit sie gemeint. Jetzt frage ich Sie, wie viel FPÖ steckt denn jetzt auch mit all dem, was Sie schon abgerechnet haben, tatsächlich noch in Ihnen, würden Sie sagen?
Also ich glaube, in jedem politischen Menschen stecken politische Ansichten, die vielleicht auch in einer anderen Partei vertreten sind. Also den Menschen, den möchte ich sehen, der zu 100% SPÖ, 100% Grün, 100% Schwarz oder was auch immer ist. Also ich glaube, das wird sich nie auftrennen lassen. Gerade wenn man sich jetzt Parteiprogramme durchsieht, wird man überall etwas finden, was bei der einen Partei vielleicht mehr vertreten ist als auch in der eigenen. Also das kann ich nicht beziffern, wäre auch unseriös, das zu machen. Und vielleicht noch ein Wort zu dem ÖVP-Posting. Wir haben ja dann sehr, sehr viele Freunde geschrieben, die in der JVP Graz sind und in der ÖVP Graz sind. Ich habe da wirklich einige Bekannte und Freunde. Ich habe gesagt, Schatz, das ist überhaupt nichts Schlimmes, was du gepostet wurde. Niemand muss sich davon distanzieren oder entschuldigen, weil ich finde, das war genau etwas, was in einem Wahlkampf erlaubt sein sollte. Ein bisschen Häkelei, ein bisschen eine kleine Spitze. Bin ich der Erste, der sagt, das passt, da muss jetzt niemand schwer beleidigt sein. Ich habe natürlich auch das kommentiert und war etwas verwundert, dass es gerade die JVP Graz ist, die so ein Posting macht. Ich hätte mir das von der sozialistischen Jugend vorgestellt oder von der grünen Jugend, aber nicht von der JVP Graz, wo man doch sieht, wie sich die ÖVP Steiermark in der Koalition mit der FPÖ Steiermark verhält. Nämlich in keinster Weise konfrontativ. Man ist unterwürfig und man ist eigentlich quasi auch nicht mehr existent. Und wenn ich das ein oder andere Gespräch mit einem Bürgermeister am Land führe, der von der ÖVP kommt, dann die machen sich große Sorgen, wie das zukünftig weitergehen wird bei der nächsten Landtagswahl. Die ÖVP ist in der Steiermark quasi nicht mehr vorhanden, die FPÖ dominiert. Und bei der nächsten Landtagswahl werden die Menschen die Wahl haben. Entweder haben sie diese Regierung gut gefunden, dann werden sie Mario Kunersek und die FPÖ wählen. Oder sie haben diese Regierung nicht gut gefunden, dann werden sie eine andere Partei wählen als die ÖVP. Die ÖVP fällt da komplett durch. Ist auch die Wahrnehmung, die sehr, sehr viele haben. Und deswegen hat mich das verwundert, dass der treueste, ergebenste Diener der FPÖ Steiermark da plötzlich dann auf eine mögliche FPÖ-Vergangenheit hinweist. War schon etwas skurril.
Wie sehen denn Sie die Performance der steiermarkischen Landesregierung seit der Landtagswahl 2024? Wie hat sich das Land unter Landeshauptmann Mario Kunersek verändert? Auch die Frage stelle ich jetzt bewusst, wissend mit der Geschichte, die Sie mit Mario Kunersek natürlich haben.
Ich bewerte ihn da ganz neutral und ich sage, er macht das für die FPÖ und für seine Person äußerst geschickt. Also man hat es wirklich geschafft, die ÖVP kaltzustellen. Ja, die ist als ehemalige Landeshauptmannpartei quasi nicht mehr existent. Man hat natürlich es auch geschafft, in den eigenen Reihen der ÖVP Zwietracht zu sehen. Also wie man da natürlich auch geschickt dann auch Druck auf Drexler nach der Wahl ausgeübt hat, der katastrophal für die ÖVP und phänomenal für die FPÖ verhandelt hat. Das haben ihm viele übel genommen intern. Also die FPÖ hat das sehr, sehr gut gemacht, was den Machterhalt betrifft und macht halt sonst eigentlich so gut wie gar nichts. Man verwaltet, man hat jetzt in den letzten Jahren bereits begonnen, eine massive Schuldenpolitik zu betreiben, die ja in wenigen Jahren in einem absoluten Höchststand an Schulden kumulieren wird. Die notwendigen Reformen werden nicht gesetzt, aber sie können eben quasi das Land, meine Wahrnehmung, die Wahrnehmung vieler, alleine regieren. Ja. Und natürlich hat man jetzt auch, schielt man schon ein bisschen von Seiten der FPÖ auf Graz, wo es natürlich die große Chance gibt und ich fürchte, das wird auch gelingen, wo man sich den zweiten Platz holen wird, die ÖVP überholen wird und damit dann natürlich auch in der Stadt versuchen wird, Einfluss zu nehmen. Und das ist, sehe ich ein bisschen als meine Aufgabe, das zu verhindern, weil weder eine Stimme für die ÖVP noch für die FPÖ ist jetzt etwas, was der Stadt gut tun wird, ja.
Alexis Pascutini war nicht nur sehr früh bei der FPÖ, sondern er war auch mehr als ein Jahrzehnt in zwei schlagenden Studentenverbindungen. Er hat auch darüber schon öfter an anderer Stelle gesprochen, weshalb wir das Thema in unserer Doppelfolge nur am Rande streifen. Er betont, dass er sich selbst nie als rechtsradikal gesehen hat. Als ich ihn frage, als was denn dann, also zum Beispiel einfach nur als rechts, kommt es mir so vor, dass er mir der Frage ausweicht. Er sagt dann Sätze wie, er habe sich nie ideologisch verortet. Als junger Mensch sei es auch schwierig, sich einer Ideologie zu verpflichten. Nur den Kommunismus, den habe er immer für sich ausgeschlossen. Fakt ist, er war beim Corps Vandalia Graz, einer Studentenverbindung, bei der etwa auch der ehemalige FPÖ-Politiker und Publizist Andreas Mölzer und sein Sohn Wendelin Mitglieder sind. Daher habe ich Pascutini auch gefragt, ob von ihm sicher nie Fotos oder Videos auftauchen werden, auf denen man ihn einschlägige Handbewegungen machen sieht oder womöglich Nazi-Lieder singen hört. Und das hat er geantwortet.
Das kann ich ausschließen, ja. Man hat in den letzten Jahren von Seiten der FPÖ sehr, sehr viele Ressourcen aufgewendet, um mir irgendetwas in irgendeiner Weise, und da geht es jetzt gar nicht um diese Sachen, man wollte halt irgendetwas finden, nur ich bin halt eigentlich abgesehen von dieser Arbeit im Finanzskandal und meiner beruflichen Tätigkeit ein sehr langweiliger Mensch. Also ich fahre nicht betrunken Auto, ich mache nicht irgendeinen Blödsinn im Internet, ich gehe, wenn ich zu Partys gehe, trinke ich maximal Alkohol, nehme keine Drogen. Also bei mir gibt's sehr, sehr wenig. Ich habe halt dieses Bild nicht, was man zeichnen wollte von mir. Das gibt's halt nicht. Und deswegen lebe ich ja auch sehr, sehr entspannt. Das alles hätte ich nicht tun können, hätte es irgendwelche schwarzen Flecken gegeben. Ja, man hätte mich schonungslos vernichtet. Ja. Die gibt's nicht. Ich achte auch weiterhin drauf, ein sehr, sehr anständiges Leben zu führen, und damit lebe ich ganz gut.
Ja. Das heißt, Sie meinen nicht schwarze, sondern braune Flecken, meine ich jetzt in dem Fall. Das heißt, Sie meinen, wenn es braune Flecken gäbe, hätte die FPÖ schon alles daran gesetzt, das irgendwo rauszukrachen.
Ja, natürlich. Also ich sag,
das lese ich jetzt so quasi als Ihre
natürlich. Ich kann mich erinnern, also es gab da ganz zu Beginn, also wie ich damit begonnen habe, also auch mit der FPÖ sozusagen in Graz Politik zu machen, gab es sehr, sehr früh Anfragen, also auch von diversen Medien, also ob ich jemals Kontakt gehabt habe zu einer Gruppierung in der Obersteiermark. Das ist ja immer ein bisschen ein Neonazi-Hotspot auch, und das habe ich guten Gewissens verneinen können. Also ja, die Obersteiermark hatte schon immer, glaube ich, ein Neonazi-Problem. Nein, ich hatte mit diesen nie zu tun, habe auch mit der identitären Bewegung nie einen Kontakt gehabt. Also für mich war, natürlich, man kennt Personen, die dort etwas gemacht haben, ja, aber die kennt man dann halt nicht tief, oder man ist mit denen jetzt nicht intensiv befreundet. Ich war nie bei diesen Veranstaltungen, also insofern kann man mir da weder was anhängen noch irgendwas nachweisen. Aber das ist vielleicht auch ein Tipp, den man jedem geben kann, der in der Politik etwas tun möchte. Und das habe ich auch eingangs gesagt, man darf sich halt nie in irgendein Abhängigkeitsverhältnis geben. Und es hat so viele Einladungen gegeben, wie ich noch in der FPÖ war, zu dubiosen Veranstaltungen, zu Dingen, wo für mich einfach klar war, das wird jetzt gemacht und das wird jetzt gezahlt, damit dort etwas passiert, damit man dann einfach Druckmittel in der Hand hat. Das ist leider gang und gäbe, und da habe ich mich immer rausgehalten.
Sie merken schon, wir landen immer wieder bei der FPÖ. Und natürlich wollte ich dann auch noch wissen, wie Pascutine die heutige FPÖ unter Herbert Kickl eigentlich sieht und ob er seit 2022 Kontakt mit einem anderen Ex-FPÖ-Politiker gehabt hat, mit Heinz-Christian Strache.
Man muss dazu sagen, also die FPÖ unter Strache war sicher eine andere wie unter Hofer und ist natürlich eine andere wie jetzt unter Herbert Kickl. Das merkt man auf so vielen Ebenen, wo sich die Partei zunehmend radikalisiert hat. Und das ist ja teilweise dann auch skurril, wie die Funktionäre darunter das mitmachen. Auch der vorhin schon von uns angesprochene Mario Kunasek hat ja noch als Verteidigungsminister diesen richtigen Erlass formuliert, dass eben im Bundesheer keine Personen mit identitärer Vergangenheit tätig sein dürfen. Das war ja richtig und gut so, dass er das gemacht hat, dass diese Verteidigungsstrukturen Österreichs nicht von diesen Personen unterwandert werden. Jetzt ist er einer dieser Personen, die natürlich gerade in Graz das Integrieren der ehemaligen Identitären fördert. Ja. Also das, was von oben vorgegeben wird, die Radikalisierung der Partei, das wird ja dann von den Funktionären darunter willfähig umgesetzt. Ich sehe vieles sehr, sehr kritisch, war schon bei der Corona-Politik quasi nicht mehr on board, weil ich einer der ersten war, der sich impfen hat lassen, hat mir dann nichts genützt, bin dann trotzdem schwer erkrankt oder vielleicht sonst noch schwerer erkrankt. Aber ich war damals schon jemand, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, vor allem wenn man sich dann auch anschaut, welche Menschen man dann auch noch in die Partei integriert hat. Menschen mit bedenklichen Ansichten, was Demokratie und unseren Rechtsstaat betrifft. Und alle Dinge danach, die passieren, da muss man teilweise sowieso oft den Kopf schütteln. Also ich finde gerade auch diese Hingabe zu Russland sehr, sehr bedenklich. Ich bin jetzt niemand, der sagt, wir sollten für alle Zeiten die Verbindungen zu Russland kappen und nie wieder versuchen, ein Verhältnis aufzubauen. Das wäre sicher nicht das Richtige. Aber man muss ganz klar erkennen, dass die Russische Föderation mit ihrer heutigen Ausrichtung, mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, natürlich auch eine Gefahr für unsere Europäische Union und für unsere Souveränität und im Endeffekt auch für unsere Unabhängigkeit bedeutet. Wenn man das nicht akzeptiert und da nicht wirklich sich scharf dagegen ausspricht, beziehungsweise sich da wirklich dagegen stellt, dann kann ich nur den Kopf drüber schütteln. Also das ist wirklich etwas, was ich niemals unterstützt hätte und ich auch nicht unterstützen kann. Es ist ja auch immer diese Thematik in der Verteidigungspolitik. Also ich habe natürlich auch mich mit der Geschichte der FPÖ befasst, war früher eine Partei, die natürlich den Beitritt zur NATO massiv befeuert hat, unterstützt hat. Das war quasi die erste NATO-Partei Österreichs. Heute ist man strikt dagegen. Also man dreht sich halt bei diesen wesentlichen Entscheidungen wie eine Fahne im Wind. Und was andere Dinge betrifft, die ich natürlich auch im Zuge des Finanzskandals so erfahren habe, das ist alles auch etwas, wo man sich natürlich fragen muss, warum hat der Herr Kickl immer bei all den anderen Parteien, da ist er sehr, sehr schnell beim Kritisieren, da ist auch jemand, der gerne mal überschießend kritisiert. Aber bei den Problemen in der eigenen Partei, die Finanzen betrifft, die auch, ich sag, andere Dinge betreffen, die nicht schön sind, da ist er still, nicht existent und hält sich komplett raus.
Eine andere Frage ist noch mir gekommen. Haben Sie eigentlich seit Ihrem Ausschluss aus der Partei jemals mit Heinz-Christian Strache Kontakt gehabt, nachdem er ja der auch heute ein Gegner und Kritiker der FPÖ, der aktuellen FPÖ ist?
Nein, also ich habe den Kontakt nie gesucht, er zu mir auch nicht. Und ich glaube, wir sind aus anderen Gründen Kritiker. Also er, glaube ich,
natürlich,
also ich glaube, dass er über das Ende seiner politischen Karriere in der FPÖ natürlich nicht erfreut ist. Ich habe halt auch mit dem, was Heinz-Christian Strache vorgeworfen wird, ich meine, das findet sich auch noch im Ermittlungsstadium, gilt die Unschuldsvermutung, was man so hört, wie da mit Parteigeldern umgegangen wurde in der FPÖ Wien, also das wäre für uns beide, glaube ich, diese Allianz, die kann es schon aus diesen Gründen nicht geben, weil ich das, was in Graz passiert ist, sehe ich ja auch bei der FPÖ Wien. Und man muss ja eines dazu sagen, also auch bei der Bundespartei stellt sich für mich ja die ein oder andere Frage, wenn der Hauptprotagonist des FPÖ-Graz-Finanzskandals, Mario Stacchio, ja der Rechnungsprüfer der FPÖ-Bundespartei für viele, viele Jahre war. Also da stellt sich mir die Frage, wie hat jemand geprüft, der in der FPÖ Graz so einen Schermhaufen hinterlässt in finanzieller Hinsicht. Mhm. Also für mich gibt es da viele, viele offene Fragen, aber nein, also ich glaube, Heinz-Christian Strache und ich, wir sind jetzt nicht aus den gleichen Gründen Gegner der FPÖ und werden es auch nicht mehr werden, aber ich sage, jeder kann sich ändern. Man kann ja auch, also ich sag, bin ja niemand, der sich am Gespräch verschließt. Also wenn sich jetzt Heinz-Christian Strache melden würde, ich hätte die ein oder andere wirklich brennende Frage an ihn und würde gern das ein oder andere mit ihm besprechen, aber ich befürchte leider, dazu wird es nichts kommen.
Weil Alexis Pascutini hier gerade ein Buch erwähnt hat, das will er tatsächlich noch schreiben, also vor allem über den Grazer Finanzskandal der FPÖ. Eigentlich war es im Frühsommer 2024 sogar schon so gut wie fertig, hat er mir erzählt. Die Aufklärung des Finanzskandals lief bis dahin äußerst schleppend. Aber im Jahr 2024 kam dann neues Tempo in die ganze Sache und er muss sein Manuskript eigentlich längst überarbeiten, die Geschichte fortsetzen. Dazu fehlt ihm bislang aber einfach nur die Zeit. Zum Schluss unserer Folge und unseres Gesprächs wollte ich deshalb noch einmal wissen, wo steht denn diese Causa heute?
Man muss wirklich sagen, 2021 im Oktober, November hat es diese große Enthüllung in der Kleinen Zeitung gegeben. Und seither ermittelt zuerst die Staatsanwaltschaft Graz, dann eben die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Und es gibt da mehrere Phasen der Ermittlungen. Also ich habe das gerade letztens auch für mich wieder mal zusammengeschrieben und geordnet. Es gibt die erste Phase der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz. Die laufen rund 6 Monate, bis man feststellt, dass man befangen ist und das Verfahren abtreten muss. In diesen 6 Monaten ist so gut wie gar nichts erhoben worden. Also da, wo alles noch sozusagen, wo der rauchende Colt noch am Tisch gelegen ist, da hat man so gut wie gar nichts ermittelt, weil man im Endeffekt den Selbstanzeiger ein paar Mal einvernommen hat und die von ihm genannten Zeugen, irgendwelche Personen, die irgendwas behauptet haben, die hat man einvernommen. Man hat uns, also konkret um mich, den Vertreter des Opfers, Gemeinderatsklub, gar nicht einvernommen. Man hat keine Sicherstellungen vorgenommen. Man hat im Endeffekt tatsächlich einfach nur Zeit vergehen lassen, bis man das Verfahren dann abgetreten hat im April 2022. Also die erste Phase, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz, da ist nicht sehr, sehr viel passiert. Dann gab es eine Phase, wo die Staatsanwaltschaft Klagenfurt übernommen hat und damit auch die Landespolizeidirektion Kärnten. Und da war es dann schon so, also das LK Kärnten, die haben in den ersten Wochen und Monaten ein irrsinniges Tempo drauf gehabt. Ja, die erhebenden Beamten von der Kriminalpolizei in Kärnten, die waren wirklich gut. Die haben Zusammenhänge verstanden, die haben Einvernahmen durchgeführt. Da gab es in den ersten Monaten wirklich irrsinnig viel Tempo. Bis hin, eben hin zu den Hausdurchsuchungen im Oktober 2022. Danach ist nicht mehr sehr viel passiert, also da hat das dann ganz, das Ganze ein bisschen zu stocken begonnen und das war dann so die dritte Phase, könnte man sagen. Da gab es dann eine Phase, wo die Staatsanwaltschaft Klagenfurt begonnen hat, Dinge zu machen, die ich nicht nachvollziehen konnte, die viele andere nicht nachvollziehen konnten, die schlussendlich auch die Gerichte nicht nachvollziehen konnten, weil man hat dann schon sehr, sehr darauf geachtet und ich finde das ja grundsätzlich auch richtig und wichtig, dass das passiert. Aber man hat sehr darauf geachtet, Beschuldigtenrechte zu wahren. Und das ist gut und richtig und wichtig, dass das in einem Verfahren passiert. Aber in dem Verfahren, wo es um Steuergeld geht, gibt es auch sehr, sehr viele Opfer. Man darf auf diese Opfer nicht vergessen. Und das ist dann leider, ich sage 2023, 2024 etwas passiert, weil man hat dann eigentlich auf Zuruf der Beschuldigten agiert. Das ist der Vorwurf, den ich erhebe und den ich auch belegen kann. Ja, weil es kam ja dann dazu, dass im Jahr 2023 ein sehr prominenter Beschuldigter den Akt Eingang gefunden hat und bis heute auch noch Beschuldigter in dieser Graz-Finanzkausa ist, nämlich Mario Kunasek. Mario Kunasek hat begonnen, Bedingungen zu stellen gegenüber der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die sich auch erfüllt hat. Also er hat mehr oder weniger unseren Ausschluss, also den Ausschluss meines Clubs, aus dem Verfahren als Opfer und Privatbeteiligter gefordert und die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ist dem nachgekommen. Das hat mich sehr irritiert, ich war wirklich verwundert. Wir haben dagegen Rechtsmittel erhoben und haben sowohl vor dem Landesgericht Klagenfurt als auch vor dem Oberlandesgericht Graz Recht bekommen, dass dieser Ausschluss aus dem Verfahren nicht zu rechtfertigen war, dass das rechtswidrig erfolgt ist. In weiterer Folge haben wir auch die Republik Österreich geklagt und hat die Republik Österreich diesen Prozess am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz auch verloren. Wir haben abermals Recht bekommen. Der Richter hat festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine unvertretbare Rechtsmeinung eingenommen hat. Das muss man sich einmal vorstellen. In so einem wichtigen Verfahren beginnt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt plötzlich verfassungsrechtliche Thematiken gänzlich neu auszulegen. Also man hat eine Judikatur des Verfassungsgerichts aus dem Jahr 1920 plötzlich begonnen neu zu interpretieren und uns dadurch ausgeschlossen. Die Republik wurde zu einer Schadenersatzzahlung verurteilt. Ich hoffe jetzt auch, dass diese Schadenersatzzahlung im Wege der Organhaftung wieder sozusagen einbringlich gemacht wird, dass nicht der Steuerzahler doppelt zahlt für die Verfehlungen, die da bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt passiert sind. Ja, das war mal so dieser Bereich 2023. 2024, also das war das Jahr 3 der Ermittlungen, waren wir noch immer auf einem Stand der Ermittlungen, der für mich völlig unzureichend war. Es gab Gutachten nicht, es gab keine Einvernahmen von zentralen Personen. Die zentralste Person überhaupt, einer der Büroleiter vom Herrn Eustachio, der ist zwischenzeitlich verstorben. Also das Verfahren war wirklich, wirklich sehr, sehr, ja, eigentlich nicht voranschreitend über Monate und Jahre hinweg. Und so haben wir uns dann entschlossen, zuerst mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde an die Oberstaatsanwaltschaft Graz und dann auch mit einer Strafanzeige gegen die ermittelnde Staatsanwältin Druck zu erzeugen, der schlussendlich dazu geführt hat, dass es einen Wechsel gab. Die Frau Staatsanwältin hat ihre Tätigkeit als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt beendet, ist ins Justizministerium gewechselt und es übernahm ein neuer Staatsanwalt, der eine WKStA-Vergangenheit hat. Und dieser Staatsanwalt hat dann ab Oktober 2024 sehr, sehr gut ermittelt. Das muss man wirklich sagen. Der hat die ganzen Dinge, die in der Vergangenheit nicht bearbeitet worden sind, endlich aufgearbeitet, hat die Gutachten beauftragt und das Verfahren schreitet jetzt eigentlich seit 2 Jahren, könnte man sagen, oder seit Oktober 2024 wirklich zügig voran. Man muss natürlich dazu sagen, vieles kann er nicht mehr nachholen. Ja, also der Zeuge, der zwischenzeitlich verstorben ist.
Das war ein Büroleiter vom Herrn Eustachio.
Genau, also wir haben den bereits erstmalig im Mai 2022 als wichtigen Zeugen zur Einvernahme beantragt. Das ist über 2 Jahre hinweg nicht passiert. Dann hat er sich unter für mich sonderbaren Umständen das Leben genommen und konnte nicht mehr einvernommen werden. Es ist aber auch ein anderer Büroleiter vom Herrn Eustachio, der meiner Meinung nach also jetzt quasi fast der Hauptbelastungszeuge in diesem Verfahren ist, der wurde auch über Jahre hinweg einfach nicht einvernommen, wo ich auch nicht verstehe, warum der nicht einvernommen wurde. Und ja, also wir haben da viele Merkwürdigkeiten im Ermittlungsverfahren, wo ich mir einfach die Frage stelle, warum das so passiert ist. Bedauerlicherweise hat das sicherlich das ein oder andere auch geholfen, dass das eben nicht mehr aufgeklärt werden kann. Aber seit Oktober 2024 zumindest gibt es einen Staatsanwalt, der sehr, sehr bemüht ist, diese Causa zu einem Abschluss zu bringen. Was quasi die absolute Neuigkeit in diesem Verfahren ist, ist, dass man jetzt auch den Zeitraum 2008 bis 2013 staatsanwaltschaftlich untersuchen möchte. Davor ist ja immer nur der Zeitraum 2014 bis 2021 ermittelt worden. Aber ja, man arbeitet das seit Oktober 2024 sehr, sehr...
Zumindest jetzt mal strukturiert
auf. Sehr, sehr strukturiert auf.
Aber Pascutini ist auch selbst ins Visier der Justiz geraten. Gegen ihn wurden in den vergangenen Jahren fast 20 Ermittlungsverfahren geführt, unter anderem wegen falscher Beweisaussage oder Verstößen gegen das Datenschutzgesetz. So gut wie alle Klagen hat Landeshauptmann Mario Kunasek gegen ihn eingebracht. Nur ein einziges Verfahren ist derzeit noch offen. Welches ist denn das?
Das ist ein Verfahren wegen dem Missbrauch, § 63 DSG, also geht es um den Missbrauch von Daten, der mir vorgeworfen wird. Ein Verfahren, das ich rechtsstaatlich sehr, sehr bedenklich finde, weil der Herr Landeshauptmann Marek Hunasek angezeigt hat, dass ich Daten an die Österreichische Volkspartei verkauft hätte. Es gibt dafür keine Indizien, natürlich auch keine Beweise. Es gibt gar nichts, es gibt nur die krude Idee. Der Herr Hanger hat im Urschuss Akten gehabt und die kann er ausschließlich von mir haben. Auf Grundlage dieser Vermutung wurde das Ermittlungsverfahren eingeleitet und wurden in den letzten Wochen und Monaten unzählige Personen einvernommen. Mitarbeiter im Parlament, Abgeordnete. Das LSE hat diese Einvernahmen geführt. Also man muss sich wirklich sagen, der Staatsschutz ermittelt diese hochbrisante Causa, wo am Ende die Zeugen übereinstimmend gesagt haben, vom Herrn Pascodini haben wir diese Akten nicht. Gut, wissen wir das auch nach diesem aufwendig geführten Ermittlungsverfahren. Nur für mich ist das bedenklich, wenn eine Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleitet auf so dünnem Substrat, weil dann könnte man zukünftig sehr, sehr viele Verfahren führen. Irgendwer hat etwas und dann sage ich, der hat es bekommen. Bitte ermittelst das, ob es so war. Und wenn es nicht so war, gut, ist es auch wurscht.
Ja, die Causa Grazer Finanzskandal ist also noch offen. Für Pascodini beginnt spätestens mit der Grazer Gemeinderatswahl im Juni aber ein neues politisches Kapitel. Das war Folge 2 unserer Doppelausgabe mit dem jungen Kommunalpolitiker. Falls Sie die erste Ausgabe noch nicht gehört haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, die noch nachzuhören. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gleich unseren Nachrichtenpodcast, was wichtig ist, im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Oder Sie schreiben uns Feedback, wenn Sie eine Kritik oder eine Anmerkung haben, an podcast@diepresse.com oder hinterlassen uns einen Kommentar ebenfalls in Ihrem liebsten Podcast-Catcher. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.